Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Mehr noch als bei anderen Formaten, für die ich Menschen interviewe, weiß ich hier im Rahmen von Toast Hawaii Blind Dates besonders zu schätzen, warum auch immer das so ist. Vielleicht, wenn man sich inhaltlich gleich miteinander an einen Tisch setzt und meistens über sehr amüsante und sinnliche Dinge spricht. Der österreichische Unternehmer, Koch und Gastronom Sepp Schellhorn war so ein Geschenk. Für mich eine Überraschungsentdeckung. Aber bitte, hinter welchem Mond lebe ich denn? Fast 500.000 Menschen folgen ihm und seinen großartigen Kochvideos allein auf Instagram. Übrigens sind das zu 70% Männer, habe ich mal gelesen. Sepp kommt 1967 im Salzburger Land zur Welt, wächst in einem gastronomischen Betrieb auf, reist als junger Mann durch die Welt und tritt schließlich mit 24 in den elterlichen Betrieb ein. Der Rest ist abwechslungsreich, turbulent, spannend und unterhaltsam anzuhören. Wir sprechen unter anderem über Sommerfrische und Wirtshauskinder, Käsefondue und Spinatpalatschinke, Hagebuttenmarmelade und Generationskonflikte, Dorfstraßen, Besteckterror und das Paradies. Sie sollten diese Episode keinesfalls versäumen. Herzlich willkommen, lieber Sepp. Wir lernen uns jetzt heute gerade erst kennen und haben uns aber auf ein Du verständigt, weil wir gleich alt sind in etwa.
Das finde ich wunderbar. Danke, dass ich da sein darf.
Das bessere Hallo aus Österreich würde wie klingen?
Christi.
Christi.
Christi. Sagt man bei uns in den Bergen.
Schön.
Ich habe mich so abgewandt von dem Grüß Gott und sage meistens guten Tag Menschen, die ich nicht kenne, aber wir beide haben uns ja schon kennengelernt und das finde ich wunderbar.
So Danke. Ein kleines bisschen, ja. Also Christi.
Christi.
Ja. Und Sepp ist dann wahrscheinlich Josef.
Richtig. Kommt aus dem Italienischen, Giuseppe. Sepp, Südtirol, tirolerisch und im Westen von Österreich sagt man immer, zwei Seppen sind vier Männer. Ah, so alter, hergebrachtes. Ich glaube, ich bin der dritte oder vierte Sepp in meiner Familie in einer Linie.
Aber du hast das durchbrochen. Oder heißt einer deiner Söhne, du hast zwei Söhne, eine Töchter, du hast die Tochter Sepp genannt aus Protest.
Nein, nein. Also mein Großvater hieß Sepp. Nein. Fini wäre auch lustig. Josefine. Ja. Aber nein, es lag mir einfach daran, nicht einen kleinen Sepp zu haben. Also bei meinen Kindern damals. Mhm. Sondern die sollten eigenständig anders, nicht an ihrem Vater gemessen werden, weil das war ja bei mir nicht so lustig und ich wollte das eher lustig haben mit meinen Kindern.
Wenn man dich erstmal auf dem Radar hat, und wir haben uns eben schon ausgetauscht, wir kannten uns nicht und hatten nicht voneinander gehört, aber wenn man dich erstmal auf dem Radar hat, also habe ich mich gefragt, wie konnte das denn sein, dass ich nicht schon eher von dir gehört habe oder deine Sachen angesehen? Du bist ein Tausendsasser in vielerlei Hinsicht und jemand, der auf verschiedene Arten offenbar durchs Leben geht mit dem Wunsch, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Das klingt doof. Und komischerweise klingt es auch immer hölzern, wenn man sagt, die Welt ein bisschen besser machen. Aber ich habe das Gefühl, das wäre deine Mission.
Na, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann, dass es besser wird. Nach seiner Fasson. Wir haben es nur verlernt, miteinander zu sprechen. Ja, es klingt so pathetisch, die Welt ein bisschen besser machen, aber gleichzeitig beschweren wir uns tagtäglich, dass alles schlechter wird. Also ja, das ist meine Mission, in der Tat. Mhm. Ich bin irgendwie in meiner Kindheit mit Widerstand aufgewachsen und Widerstand war immer einer meiner größten Antriebswellen, vielleicht auch deswegen, um Anerkennung zu erhalten. Aber jetzt bin ich in einem gewissen Alter, wo ich nur mehr abgeben kann und weitergeben kann. Und da ist es wie beim Essen. Man kann auch bewusst weitergeben und bewusst essen.
Was genau du damit meinen könntest oder wie du das mit dem Weitergeben meinst, da Ich glaube, an den Punkt kommen wir noch. Steigen wir erstmal ein in deine Familiengeschichte. Denn du bist nicht nur in einer Gastwirtschaft, in einem Hotelbetrieb groß geworden. In vierter Generation, glaube ich, ein Familienbetrieb. Mütterlicherseits, dein Vater hat da eingeheiratet. Es erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob dieses Detail auch parallel ist, aber ein bisschen habe ich kurz an die Geschichte von Fritz Karl gedacht, dem Schauspieler, der auch Österreicher ist, der eben genau. auch groß geworden ist mit einem, ich glaube, es war auch ein Hotelbetrieb, ich weiß es nicht mehr, oder nur Restaurant, in Anführungsstrichen.
Wirtshaus.
Wirtshaus.
Gasthaus, sagt man eigentlich.
Also falls Sie, das möchte ich jetzt in eigener Sache sagen, und zwar jetzt nicht unbedingt, um blöd Eigenwerbung zu machen, sondern weil ich Fritz Karl auch so verehre und seinen Humor so liebe. Dieses Gespräch hat so viel Spaß gemacht. Also falls Sie Toasterwein mit Fritz Karl noch nicht gehört haben, Sie haben jederzeit Gelegenheit dazu, diese Episode auch zu streamen. Sie müssen nur ein bisschen runterscrollen, wahrscheinlich, weil wir schon so viele Gespräche geführt haben miteinander.
Es zahlt sich aus. Ich habe es auch gehört.
Ja, so wunderbar, ja. Und das Schöne ist ja auch, dass Essen als Vehikel einen durch alles ist. Es ist im Grunde wie so ein Bordrestaurant, in dem man sitzt, und die Landschaften ändern sich ad hoc. Also man fährt ganz lange über so Felder und dann kommen mal Wälder und dann wird es irgendwie so ganz dunkel und dann wird es ganz hell. Und so in etwa habe ich zum Beispiel auch das Gespräch mit Fritz Karl in Erinnerung, dass wir unglaublich quietschi-quatschi waren und dann plötzlich wird es aber in so einem soften Übergang, wird das ganz nah, ne? Und auch ganz fein und ganz emotional, als er über seinen Vater sprach, der ihn manchmal morgens geweckt hat. Und das waren so Momente, an die er sich gerne erinnerte. Hast du sowas auch?
Ich habe wenig Kindheitserinnerungen. Also bei mir ist es eine gewisse Mischung zwischen dem von Fritz Karl und dem von Josef Hader. Ich kam auch mit 10 Jahren ins Internat. Also an meine Kindheit kann ich mich eigentlich erinnern an 2, 3 Dinge. Meine Mutter, also ich bin ja am Land aufgewachsen, ein See vor der Haustür. Und das Wichtigste war, dass mein Bruder und ich schwimmen konnten. So. Ab dem Zeitpunkt waren wir vogelfrei. Den ganzen Sommer, wir hatten die gleiche Lederhose an, fast nur eine Lederhose und die Leibchen. Und wir waren vom Morgen an bis zum Abend draußen und spielten Spiele. Und im Sommer kamen immer diese sogenannten Sommerfrischler. Dieses Wort kennt man, glaube ich, nicht so. Das ist ein typisch österreichisches
Sommerfrische,
Wort.
Sommerfrische, doch. Das ist
aber so 3 Monate.
Das ist ein altes Wort.
Ein altes Wort, ja, das jetzt schön. Nicht mehr so gelebt wird, auch weil die Wiener oder die Städter nicht mehr so aufs Land fahren für 2, 3 Monate. Und diese Städter, die dann mit den Kindern ankamen, das waren unsere Spielkameraden, unsere Raufkumpanen. Das war manchmal zum Weinen, sehr oft zum Lachen und zum Abhauen, zum Pferdestehlen faktisch. An das kann ich mich noch genau erinnern. Und sonst habe ich eigentlich relativ wenig, weil ich bin mit meinem Bruder im Hotel in der Lobby aufgewachsen. Das heißt, in der Lobby oder am Wirtshausstammtisch kann man auch sagen, da haben wir unsere Aufgaben gemacht. Wir hatten ein Zimmer, wie alle anderen Gäste, natürlich 365 Tage immer das gleiche Zimmer, aber wir hatten nicht mehr als Rückzugsraum. Und unser Rückzugsraum als Kinder war immer die Stiege, wenn wir am Abend dann aufgewacht sind, weil unsere Eltern ja gearbeitet haben. Meine Mutter war in der Küche, mein Vater war damals im Service. Und wir saßen oben an der Stiege und schauten unten so den Menschen zu, die da so vorbeiflitzten und so. Und irgendwann habe ich mir dann einmal gedacht, es ist Winter und wir können nicht im Winter rodeln. Dann habe ich meinen Bruder auf so ein Serviertableau gesetzt und habe ihn runterfahren lassen. Das war nicht so angenehm. Das war so eine der wenigen negativen Erinnerungen, die ich heute noch habe. Aber ansonsten relativ wenig, muss ich sagen.
Wie weit seid ihr auseinander, dein Bruder?
2 Jahre.
Er ist der Jüngere.
Er ist der Jüngere. Hm.
Ich frage auch deswegen, weil das noch in so einer Generation, dein Leben noch in einer Tradition begann, dass man über den Erstgeborenen sprach und der Erstgeborene auch gewisse Pflichten ja oft hat, ne? So. Mhm. Oder der erste Sohn, je nachdem. Aber ihr seid zwei Buben gewesen.
Buben und die konservative Erziehung war eine katholische Erziehung und das hat schon auch damit was zu tun, dass man dem Erstgeborenen eine gewisse, sagen wir mal, Schuld aufbürdet und sagt, das war vielleicht im Nachhinein einer der größten Fehler meiner Eltern, die dann immer damals gesagt haben, wir haben alles nur für euch gemacht. Das ist eine Lüge, man tut es immer für sich, man lebt für sich.
Wenn die Tage begonnen haben, also kratzen wir mal die Reste oder das Wenige deiner Erinnerungen zusammen. Vielleicht kannst du dich ja noch an das ein oder andere Detail erinnern. Wie weit war die Schule entfernt? Du bist auf zwei verschiedenen Internaten gewesen nacheinander, aber vorher warst du ja wahrscheinlich ganz normal auf der Volksschule.
Ich wurde eingeschult mit 6 in die Volksschule. Die war de facto auf Schlagdistanz 100 Meter entfernt.
Ach Gott, das ist alles
neu. Ein Dorf. Es war das Paradies, ja. Man hatte einfach wahnsinnig viel Freiheiten. Auch die Eltern haben sich relativ wenig um uns kümmern müssen, weil wir einen großen Freundeskindeskreis hatten.
Es war ja auch wahrscheinlich dann da verhältnismäßig gefahrlos und nicht zu vergleichen möglicherweise mit einer Kindheit in irgendwelchen Innenstädten, auch damals zu der Zeit, auch wenn es weniger Autos gab. Aber so wie du es beschreibst, ihr musstet schwimmen können, um nicht im See unterzugehen, habt viel gespielt. Erinnerst du dich daran, was ihr gegessen habt? So, habt ihr Fische gefangen in diesem See? Habt ihr, so jetzt verkläre ich es total wahrscheinlich, seid auf die Bäume gekraxelt, habt die Äpfel gegessen? Ich meine, kann ich das mir so vorstellen?
Ja, genau so kann man sich's vorstellen. Noch dazu, mein Großvater war eigentlich nie der richtige Wirt, er war Jäger und Fischer. Er aß aber nie wild. Und er aß nie Fisch.
Wie kommt das?
Ich weiß es nicht. Und das habe ich eigentlich nie hinterfragt. Und dem gehörte das Fischwasser sozusagen. Alles Lebende im See drinnen. Krebse, gab wahnsinnig viele Krebse. Es gab viele Hechte, viele Zander. Und wir hatten einfach immer nur eines im Kopf, möglichst viele Krebse zu fangen. Das war sozusagen für uns Kinder eine Mutprobe. Die städtischen Kinder trauten sich das nicht so, also mit den Scheren. Und wir steckten das dann den jungen Mädels unter das Badetuch und schmissen dann wieder die Krebse hinein. Also das Paradies war die alte Badeanstalt. Man muss sich das so vorstellen, ein Holzturm mit 5 Meter Höhe. Heute würde man sagen, Jugendliche oder Kinder posen vor den Mädchen, damit sie Mut proben. Und wir hatten das alles so intus, in rauf zu klettern, runter zu hüpfen, von dem 5-Meter-Turm auf das 3-Meter-Brett und vom 3-Meter-Brett dann ins Wasser und so. Also das war unglaublich schön. Und wir waren Wirtshauskinder. Es gab in der Tat wirklich jeden Tag auch für die Gäste Fleisch. Aber wir aßen aus Gründen der Sparsamkeit nicht des bewussten Ernährens nur zweimal in der Woche Fleisch. Wir hatten nur zweimal in der Woche Fleisch. Mein Großvater und meine Großmutter, sie liebten fleischlos. Also hieß das damals. Also nicht Gemüsegerichte, nicht das sogenannte Körnelfutter, die Vollwertkost, sondern man aß einfach zum Beispiel, was auch mein Lieblingsgericht geworden ist. Mein absolutes Lieblingsgericht ist Kaffiol, also Blumenkohl Polonaise, also polnischer. Nicht aus Bologna, sondern ein polnischer Kaffiol mit viel Knoblauch, gehackten Eiern, Butterbrösel und vielen Kräutern drüber.
Und mariniert und dann in den Ofen oder in die
Nein,
Pfanne?
Zuerst die Rosen abschneiden, dann in Wasser kurz blanchieren, dass sie bissfest sind, aber nicht zu weich gekocht sind. Und extra hart gekochte Eier hacken, Knoblauch in Butter auslöffeln, also du musst die Butter richtig quellen lassen, damit sich die Kräuter und der Kaffiol richtig entwickeln und dann napieren, dann über den Kaffiol drüber. Das ist sozusagen meine Henkersmahlzeit. Oh. Und weil du was angesprochen hast, so wie es gab so eine Dorfstraße, also die es heute noch gibt, ganz alte Häuser, links und rechts, so Holzhäuser. Und es war damals wirklich das Glück für uns, so 17 Uhr bei der flachliegenden Sonne mitten auf der Dorfstraße Federball oder Volleyball zu spielen. Das wäre heute undenkbar. Damals kam natürlich nur alle 15 Minuten, 20 Minuten ein Auto vorbei. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Aber so schön sind Kindheitserinnerungen.
Ja.
Und hast du jetzt in mir entfacht.
Das freut mich. Ja. Das freuen, dann freuen wir uns beide darüber. Wie schön, weil du es auch sehr anschaulich erzählst. Es ärgert mich fast, dass wir immer so ein bisschen zurückkehren müssen zum Essen, aber es ist ja so benachbart. Und jetzt ist auch dieser tolle Blumenkohl dabei rausgekommen. Was machst du denn mit dem Strunk? Hast du dafür, den könnte man ja theoretisch auch anbraten und dann mit diesem, das ist ja wie so eine Vinaigrette so ein bisschen. Es erinnert mich an eine Art, ja, Vinaigrette, wie ich gerne Spargel esse beispielsweise, auch mit vielen hart gekochten, gehackten Eiern, bisschen Senf, Öl, Salz, Pfeffer. Was habe ich jetzt noch?
Aber dein Spargel ist dann kalt oder ist er warm?
Das spielt eigentlich keine Rolle.
Am besten ist er lauwarm, aber Das ist so, nennen wir dann Südtiroler Art. Also mit gehackten Eiern ist Spargel und Eier und Öl ist Südtiroler Art.
Ach, Zwiebeln, ganz kleine rote Zwiebeln mag ich. Oder Schalotten. Schalotten auch sehr lecker, sehr, sehr gut.
Aber der Strunk vom Kaffiol.
Kaffiol ist auch ein viel schöneres Wort. Also zu sagen, magst du Blumenkohl? Nein, das fällt einem leichter, wenn man sagt, und Kaffiol? Doch, Kaffiol mag ich.
Ja, genau.
Oder?
Also den Strunk schmeißen wir immer weg. In der Regel wird er weggeschmissen, also wir mixen ihn. Wir mixen den Strunk sozusagen zu einem Püree. Das geht ja jetzt mit den modernen Mixgeräten ganz einfach. So wie beim Brokkoli, genauso beim Kaffiol, und verwenden ihn als Spiegel am Teller und dann platzieren wir darauf den Kaffiol.
Toll. Also ihr macht ihn einfach nur in den Mixer ohne, also wird er noch ein bisschen gepimpt?
Mit du Salz, kannst Pfeffer, den, du Öl? Kannst natürlich würzen. Also nach deiner Geschmacksrichtung, das geht auch Kreuzkümmel, es geht natürlich, es ist ja sowieso alles erlaubt. Und das ist ja das Wunderbare, dass es beim Kochen nicht die Physik gibt oder die gleichen chemischen Formeln, die es immer dazu braucht, um ein Produkt so zu entwickeln.
Und es ist so ein bisschen auch wieder so ein Gleichnis zur Kunst oder zur Musik. Ich finde, es gibt ganz viele Parallelen zur Musik und möglicherweise auch zur bildenden Kunst. Ich habe hier, auch andere Gäste haben es schon mal angesprochen, sehr viele Bilder in meiner Wohnung. Ich habe aber kein großes Kunstverständnis. Aber wichtig ist, ich schaue die an und sie bedeuten mir etwas, sie lösen etwas in mir aus. Und so ähnlich habe ich es auch mit dem Kochen. Ich glaube, manchmal wundern sich Hörerinnen und Hörer, dass ich gar nicht so versiert bin, was bestimmte Dinge angeht, sondern dass es eher eine Improvisation oder so, ne? Dass man sich an Sachen rantraut und was probiert oder irgendwas nicht zur Hand hat und es durch was anderes ersetzt und plötzlich
gelingt
was
trotzdem.
Ganz Tolles. Ja, genau.
Und wir erinnern uns an gewisse Dinge. Also das Tröstende der Suppen zum Beispiel. Also das erinnert uns wahrscheinlich immer wieder an unsere Mutterliebe, an uns, wenn es uns schlecht geht, dass wir gewisse voluminöse, gebundene Suppen wie eine Kartoffelsuppe oder so wie Erdäpfel-Gerstelsuppe oder Karottensuppe. Mich erinnert eine Karottensuppe daran, wie es mir schlecht ging und meine Mutter kochte sie für mich. Also nicht gesundheitlich schlecht, sondern einfach, weil ich traurig war. Und sie versuchte mich dadurch zu trösten. Und jedes Mal, wenn ich in der Küche stehe und eine Karottensuppe zubereite, dann erinnere ich mich an diesen einen Moment. Wir hatten so einen Küchentisch in der Küche, in der Hotelküche. Da aßen alle Mitarbeiter, da frühstückten die Mitarbeiter. Es war immer sauber zusammengeräumt. Und meine Mutter hat einfach die Suppe hingestellt und hat gesagt, isst, es wird schon wieder. Alles geht vorbei. Und diese Einfachheit, dass alles vorbeigeht und sich vielleicht wiederholt oder nicht wiederholt, das ist doch schön. Das ist meistens zu heiß gekocht wird, als es gegessen wird, dass wir viele Dinge in dem Moment des Schmerzes überbewerten, aber dennoch entwickelt sich was weiter, wir lernen daraus.
Die Karottensuppe, wenn eine Mutter eines gastronomischen Betriebs extra eine Suppe für einen kocht, dann ist das ja was Besonderes, denn ich kann mir vorstellen, dass ihr ansonsten bekommen habt, was die anderen auch bekommen haben. Was übrig geblieben ist vielleicht vom Vortag, erinnerst du dich daran?
Ja, ich erinnere mich, aber es war in der Tat so, dass eben, wie schon gesagt, wir mittags, also es gab immer Mittwochfleisch, es gab immer den sogenannten Sonntagsbraten. Am Freitag gab es entweder Fisch oder für meinen Großvater eben eine sogenannte Mehlspeise, nennt man das. Also Süßspeise wie Kaiserschmarrn, Buchteln, Milchrahmstrudel, was Warmes mit Vanillesauce, was auch bekömmlich und sättigend ist, also eine gewisse Schwere hat, mit Kohlehydraten natürlich, mit Mehl drinnen und so. Und den Rest der Woche gab es irgendwelche Nudeln, Fleckerl, Krautfleckerl, Kaffiol, Spinatballerschinken, all diese Dinge, die ich versuche auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen bei den Menschen, indem dass ich es ihnen anbiete.
Bitte, sag mal ganz kurz Spinatballerschinken. Und es ist Palatschinke, ne? Es ist ohne N. Es ist kein N hinten, oder?
Eine Palatschinke oder zwei Palatschinken.
Dann doch, okay.
Das Gericht an und für sich, weil es ein Gericht ist, heißt
Palatschinke.
Gratinierte Spinatballerschinke.
Oh Gott. Würdest du sagen, wie du die machst, bevor wir weitersprechen?
Ja, gern. Also wichtig ist die Palatschinke an und für sich. Es darf keine Crepe sein. Also der Unterschied zwischen einer Crepe oder einem Pfannkuchen, die Palatschinke liegt in der Mitte, dazwischen. Also die Crepe wäre zu dünn, der Pfannkuchen wäre zu dick. Die Eier dürfen nicht ganz verrührt werden. Die macht man als erstes. Und dann kommt der frische Spinat, der wird...
Die Eier, also wir reden jetzt mal über so, es muss jetzt nicht aufs Gramm genau sein, für zwei Portionen, für zwei Menschen.
Für zwei Menschen brauchst du 4 oder 6 Palatschinken und dazu brauchst du 1/4 Liter Milch. Und ich habe das von meiner Mutter gelernt und das ist immer noch so. Die hat immer gesagt, überhaps, also überschlagen, nur nach Gefühl. Zwei Handvoll Mehl, das heißt nicht die Hand
ganz voll,
sondern die 5 Finger voll und rein umrühren und Salz dazu, so gut umrühren, dass keine Klumpen drinnen sind. Und dann gibst du 4 Eier hinein, die du nicht komplett verrührst. Das heißt, man muss das Gelbe noch ein bisschen sehen und ein bisschen das Eiklar. Mhm. Und dann geht man in die Pfanne, und das ist wichtig, nicht Öl hinein, sondern ein bisschen Butter, nicht zu heiß. Und lasst die Palatschinken von beiden Seiten braun angehen. Und alleine dieser Duft der Butter und dieser Duft mit den Eiern, die sich dann vermischen, das ist wunderbar. Und daneben, also in einer zweiten Pfanne, habe ich den geputzten Spinat. Den überbrühe ich nur mit heißem Wasser, kühle ihn wieder ab in einem Eiswasser, damit er schön grün bleibt. Und gebe dazu frischen Lauch geschnitten, etwas Knoblauch noch dazu.
Warte, den Lauch anbraten?
Nein, roh. Also das ist dann, das Gemüse ist dann kalt. Also der rohe Lauch, der Spinat, der wird gewürzt mit Salz, Pfeffer und eben Knoblauch.
Und der ist nur blanchiert im Grunde.
Der ist nur blanchiert. Du verstehst die Grundaus. Das ist ja wunderbar. Mir reißt die Augen auf. Und dann wickelst du diese, machst so eine Wurst, wie so, heute würde man sagen Burritos, und halbierst es und gibst es in eine feuerfeste Form. Und darüber gehört dann eine Royale mit Käse. Und eine Royale mit Käse, das ist, kommt aus dem Französischen, die Royale, das ist Ei, gelb und ganzes Ei mit Sauerrahm oder Rahm obers vermischt zu gleichen Teilen. Das heißt, du brauchst 1/4 Liter Royal für diese 6 Palatschinken. Für diesen 1/4 Liter brauchst du 1 Eigelb, 1 ganzes Ei, 1/8 Sauerrahm, ergibt dann 1/4. Weil das Ei und das Eigelb sind 1/8, 2/8, wie wir aus der Mathematik lernen, ergibt 1/4. So, das darf man dann würzen ein bisschen und mit ein bisschen Paprikapulver zum Beispiel oder mit Kreuzkümmel. Und dann gratinierst du diese Spinatpalatschinken und kannst vielleicht noch Käse draufgeben.
Ja, natürlich.
Käse ist ganz wichtig.
Immer. Käse ist so der Freund. Es tut mir so leid für Menschen, die keinen Käse mögen oder aber wirklich aus ökologischen Gründen sagen, sorry, Käse ist fast so schlimm wie Butter und Butter ist sehr schlimm, CO2 und so.
Ja, da müssten wir eine eigene Sendung drüber machen. Aber ich bin ein Käsefreund.
Ich auch.
Ich liebe Käse in allen Variationen.
Was würdest du sagen? Würdest du sagen, dass Käse dein häufigstes Lebensmittel ist? Ich weiß, das ist grammatikalisch total falsch, aber ja?
Ja, häufigst verwendetes Lebensmittel. Wie
verwendet oder auch gegessen?
Ja,
was
natürlich.
Würdest du sagen?
Ja, essen tut man es ja dann, weil Käse nimmt.
Als Koch verwendest du es auch für andere?
Ja, aber da, also für mich selber zum Essen.
Mm.
Nein, eine Parmigiana, da gehört Mozzarella hinein. Wenn du eine Parmigiana machst, nur mit Bechamel, ist es keine Parmigiana. Parmesan ist sozusagen das Suppenpulver der Italiener. Also der Tim Rau würde sagen Umami, Umami, Umami. Aber Parmesan gibt doch die Würze. Und dann noch am Abend so ein französischer Rotschmierkäse, der fast ausrinnt und den du dann so mit einem Knäckebrot auftippst. Ein Rotwein dazu und ein gutes Gespräch hast, das ist doch großartig.
Bring mich mal auf den neuesten Stand. Du besitzt noch ein Lokal oder mehrere?
Mehrere.
Du hast im letzten Jahr hast du dieses Generationshotel-Gastronomie-Projekt an deinen Sohn, an einen deiner Söhne abgegeben und hast jetzt selbst noch mehrere Betriebe. Ich nenne es jetzt Betriebe deswegen, weil die nächste Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Lokal, Wirtshaus, Gasthaus, Gasthof und Restaurant, sowas in der Art? Sind das eklatante Unterschiede und was hast du? Hast du Restaurants, hast du Wirtshäuser?
Naja. Vielleicht holen wir ein bisschen weiter aus. Also 1996, da war ich 29 Jahre alt, habe schon 5 Jahre mit meinen Eltern zusammengearbeitet und habe dann zu meinen Eltern gesagt, bevor ich 30 bin, möchte ich meinen Betrieb, also euren Betrieb übernehmen, sonst bin ich wieder weg und gehe wieder in die weite Welt. Ich war ja vorher schon draußen, habe aber relativ spät, oder ich war sehr naiv, habe meinen Eltern, meinem Vater vor allem geglaubt, dass alles wunderbar ist und hatte dann doch einen Betrieb mit relativ großen Schulden. Und so entwickelte ich mich weiter und versuchte einfach durch noch mehr und noch mehr die Schulden auszugleichen, den Seehof, das Hotel dorthin zu bekommen, wie ich es mir vorstelle. Ein Haus der Freunde, ein Haus der Begegnung, ein Haus der Auseinandersetzung. Das Hotel mit 3 sinnstiftenden Elementen. Zum einen ein Element war das Essen. Das regionale Essen, das nachhaltige Essen. Zum anderen war es das Philosophieren mit den Menschen. Und zum dritten war es die Kunst und die Literatur.
Wir reden hier von Anfang, Mitte der 90er Jahre, ne?
Was naja, wir reden von 2002 weg, 2003, 2004. 2004 habe ich dann einen anderen Betrieb dazu genommen, ein Restaurant Mönchsberg 32. Das ist in Salzburg, oben mitten in der Stadt, im Museum der Moderne. Es ist nach wie vor das Restaurant mit der schönsten Aussicht der Nation. Man schaut auf die ganzen Kirchtürme, auf die Zwiebeltürme, gotischen Türme, alles rundherum, auf die Stadt runter, auf den Jedermannplatz, auf den Festspielbezirk. Ein relativ großes, multikulturelles Restaurant, das in Salzburg unüblich ist. Mhm. Weil es multikulturell insofern, weil es verschiedene Gästeschichten anspricht. Also der Salzburger an und für sich geht ja nur in sein Lokal. Er geht nicht in ein Lokal, was ein Restaurant und ein Café ist und vielleicht noch ein Museumscafé. Wenn er Kaffee trinken geht, geht er in ein Kaffeehaus. Wenn er essen gehen will, geht er in ein Restaurant. Und wenn er ins Museum gehen will, dann geht er in ein Museumscafé. Fertig aus. Aber diese Mischung aus all dem rundherum, auch Altersgruppen und so, das war neu. Und dann habe ich noch 2 Skirestaurants mit einer relativen Größe von 1500 Sitzplätzen.
Ups.
Wo ich aber täglich frisch auch koche.
Skirestaurants sind für mich als Winter. Niedersachsen, also das ist da trifft man schicke Leute in ab 3000 Metern Höhe.
Und du warst oft in der Schweiz.
Nein, erst zweimal. Aber ich war als Kind häufiger in Österreich.
Ja.
Okay, Skirestaurants, Après-Ski und die sind dann auch...
Nein, kein Après-Ski.
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Essen, gediegen, aber auch traditionell. Nicht überspitzt, einfach ganz normal. Auch du kriegst jetzt ein Tartar vom Rind, einen Hamburger, eine Pizza, auch Spaghetti Bolognese. Und wie kann es anders sein? Den Toast Hawaii gibt's ja leider nicht mehr.
Du hast ihn in einem deiner Insta-Meals.
Ja, ich liebe ihn. Aber das Berner Würstel. Kennst du das Berner Würstel?
Nein.
Das ist ein Frankfurter Würstel. Ihr sagt Wiener Würstel in Deutschland. Wir sagen ja zu den Wiener Würstel Frankfurter. Und das ist gefüllt mit Käse und mit Speck umwickelt. Das Berner Würstel ist sozusagen die Institution des Winters. Das gibt's natürlich auch. Also kurzum, vorletztes Jahr hatte ich noch den Wahn zu glauben, ich müsste jetzt noch ein kleines Wirtshaus machen mit all diesen traditionellen Gerichten. Gefüllte Paprika, Spinat, Palatschinken, Reisfleisch, Schweinsbraten, Schwarzbeernocken, Kaiserschmarrn. Und da habe ich den Wahn besessen, noch dieses Wirtshaus in Goldegg zu machen. Jetzt habe ich noch 5 Betriebe, 5 Unternehmungen, gastronomische Unternehmungen. Und den 6., den Hotelbetrieb, durfte ich an meinen Sohn übergeben im Dezember, am 1. Dezember. Und ich war erst einmal wieder im Hotel.
Quatsch ziemlich rein. Das wäre natürlich was anderes, wenn du nicht sowieso, um es auf Deutsch zu sagen, den Arsch voller Arbeit hättest. Wahrscheinlich, wenn du nicht noch diese anderen 5 Betriebe und deinen Job als Politiker hättest, wärst du da längst wahrscheinlich ums Haus geschlichen.
Nein.
Nein?
Nein, ich habe es ganz anders erlebt. Ich hatte ja wirklich einen Generationskonflikt mit meinem Zeuger, mit meinem Vater, 10 Jahre lang. Und das wollte ich meinem Sohn ersparen, weil Ratschläge sind natürlich auch Schläge.
Denn er wollte natürlich, dass du den, also natürlich sage ich deswegen, weil wir haben ja vorhin schon gesprochen, es ist diese Zeit, wo der Erstgeborene eben noch in der Regel den Familienbetrieb übernommen hat, ob man nun wollte oder nicht. Es war irgendwie schon klar, dass du das machen solltest. Du wolltest eigentlich studieren, du wolltest dich eigentlich weiterbilden, du wolltest Sprachen lernen. Das wurde dir so ein bisschen verweigert und Ist das der Konflikt, auf den du anspielst, weil dein Bruder es durfte?
Nein, das ist nicht der Konflikt. Das ist eine andere Baustelle. Das ist Chancengleichheit. Ich war nicht unbedingt der beste Schüler, zugegeben. Bei uns ist ja die schlechteste Note die 5. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist.
Die 6.
Also ich hatte immer die 4. Also das war das sehr gut des kleinen Mannes. Aber durfte dann nicht das Abitur, also die Matura machen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt war, dass sich mein Vater hinausgedrängt gefühlt hat, dass er nicht mehr die angesehene Person des Wirtes war.
Weil du, er wollte zwar, dass du übernimmst, aber du hattest die Bedingung gestellt, es in einem gewissen Alter zu tun. War es das, dass du zu früh gekommen bist, oder?
Er war noch nicht pensionsreif.
Mhm.
Er hatte sich darum umzusehen, einer anderen Profession nachzugeben. Aber das wollte ich einfach nicht meinem Sohn antun, sondern seitdem war ich einmal drüben, bin einmal hineingegangen, habe gesehen dieses Bild, wo dieser See drauf ist und so von diesem Hubert Scheibel, das hängt nicht mehr da, habe die Augen zugemacht, bin nur hineingegangen zum Felix, habe gesagt, Felix, was ist kaputt, ich repariere das ganz schnell und bin dann wieder hinaus. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Aber natürlich, wenn du was liebst, wenn man in deine wunderbare Wohnung hineingeht und du merkst auf einmal, und es war mein Wohnzimmer, es war mein Leben dort, es waren so viele wunderbare Gespräche, so viele hitzige Debatten, so viel mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Philosophen, wo man bei Wein oder nur bei Wasser einfach diskutiert hat. Und wenn du diesen Raum liebst und dann hängt dieses Bild mit diesem Wasser da nicht mehr, vielleicht hängt es irgendwo anders und du denkst, oje, jetzt muss ich aufpassen. Und so, und das habe ich so innerlich gemerkt, so seitdem. Aber es ist ja nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, und es gibt eine klare Definition. Ein Hotel ist ein Gästehaus. Wirtshaus und Gasthaus. Im Wirtshaus schafft der Wirt an, im Gasthaus der Gast. Heißt es bei uns.
Werbung.
Ich kann mich nicht erinnern, wann genau es passierte, wie alt ich war, aber irgendwann gab es einfach nichts mehr zu Ostern. Ende. Aus. Vorbei. Ich meine, als Kind habe ich wirklich jede Gelegenheit ausgereizt, um belohnt oder beschenkt zu werden. Wer nicht? 2 Jahre lang hatte ich meine Mutter so weit, mir sogar etwas zu Pfingsten zu schenken. Alles basierte auf dem großen Schwindel. Wirklich alle Kinder in meiner Klasse bekämen kleine Pfingstgeschenke. Gut, da wollte sie nicht unpädagogisch sein. Und ja, auch zum Namenstag, Bettina? Wirklich? Bekommen deine Freundinnen alle Geschenke zum Namenstag? Ich nickte ernst, aber wie schon gesagt, der Schwindel flog eines Tages auf. Es war auch kein Schwindel, es war eine faustdicke Lüge. Es waren 2 faustdicke Lügen. Meine Mutter war richtig sauer und ich fühlte mich schlecht und gierig. Als unangetastete Geschenkanlässe blieben mir, der Lügnerin, immerhin Weihnachten und der Geburtstag. Meine Oma Ulla, die an dieser Stelle ja immer schon mal erwähnt wurde, und ich wünschte, sie wäre noch da und könnte hier und da ein paar Backrezepte einstreuen. Oma Ulla jedenfalls entschädigte das weggefallene Ostergeschenk durch Osterkuchen. Naja, und durch Ostereier, Schoko-Ostereier. Sie stellte sich am Ostermorgen immer den Wecker und verschwand für eine halbe Stunde im Garten, um die in buntes Staniolpapier eingewickelten kleinen Eier hinter Krokusse und Tulpen zu legen, neben die Eberesche, unter die Trauerweide und auf die Hollywoodschaukel, rund um die Birke und manchmal auch in ein tiefliegendes, leeres Amselnest in einer Tanne, das aber irgendwann verschwunden war. Weil es einmal zu Ostern richtig stark anfing zu regnen, verschoben wir das Eiersuchen und, man mag es kaum glauben, vergaßen es sogar, weil wir am Nachmittag stundenlang Memory spielten und als wir uns erinnerten, war es schon fast dunkel. Am nächsten Morgen suchte und fand ich die meisten Eier, aber einige waren angeknabbert. Vielleicht von Füchsen oder Mardern, aber vielleicht auch von sehr jungen Osterhäsinnen und Osterhasen, die noch nicht begriffen hatten, dass sie zwar ausliefern, nicht aber probieren durften. Und wo wir beim Probieren sind, ich habe jetzt, ich glaube, alle DM-Bio-Osterprodukte probiert, die meisten jedenfalls. Einen Tipp hebe ich mir noch für die nächste Woche auf, ein super Tipp. Aber heute droppe ich mal die Schokobrezelsplitter mit Himbeerstückchen. Ich weiß, es gibt da 2 ganz unversöhnliche Gruppen, einmal die Menschen, die Frucht und Schokolade um nichts in der Welt miteinander in Verbindung bringen, gut, Das ist akzeptiert. Aber es gibt eben auch die anderen. Und die sollten die veganen Himbeer-Brezel-Splitter bzw. Crossis unbedingt probieren. Über die schokolierten Brezeln müssen wir hier nicht reden. Das ist ja der absolute Number One DM-Bio-Chart-Hit. Eben auch sehr, sehr lecker. Aber das hier ist eine, sagen wir mal, saisonale Variante. Die gefriergetrockneten Himbeerstückchen setzen nochmal einen drauf. Müsst ihr einfach selbst probieren. So, und jetzt zurück zu Sepp Schellhorn. Würdest du bitte mal vorsichtig unter deinen Sitz greifen? Da ist nämlich ein Topf und in diesem Topf sind Zettel.
Marmelade. Es gibt eine Marmelade, die ich wahnsinnig gerne machen würde und immer daran gescheitert bin, meine Lieblingsmarmelade Hagebutte.
Wie oft hast du es denn versucht?
Zum einen einmal genügend Hagebutten zu finden, dann die Borsten zu entfernen, also den Bart, weil der kratzt ja. Das habe ich schon, glaube an die 20 Mal versucht und das ist mir noch nie so gelungen. Ich glaube, ich muss da ein bisschen schwindeln.
Was heißt schwindeln?
Schwindeln, kennst du den Ausdruck schwindeln?
Nee, doch, aber im Zusammenhang mit der Hagebuttenmarmelade erschließt sich mir das nicht.
Ich muss eine andere Frucht dazu geben.
Ach so.
Aha, damit ich mehr Volumen hineinbekomme. Aber ich liebe Marmelade.
Aha.
Ja.
Also falls es da draußen jemanden gibt, der den Kampf mit der Hagebutte aufgenommen und vielleicht sogar gewonnen hat, dann schreiben Sie gerne an rustberlin@icloud.com. Sie finden die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes. Ich leite die Nachricht dann weiter. Und ich habe das Gefühl, wenn Sie dann eine richtig gute Idee haben und Herr Schellhorn,
Sepp,
das dann umsetzt und Erfolge feiert, dann werden Sie dafür fürstlich, ich weiß nicht, ob entlohnt, aber ich glaube, Sie kriegen dann, wenn Sie bei ihm wenn Sie in Salzburg sind, werden Sie bestimmt irgendwie ein tolles Essen vorgesetzt bekommen.
Erstens ein Buch geschickt. Dann Salzburger Nockerl am Mönchsberg, Schweinsbraten im Bierführer in Goldegg. Das für das alles garantiere ich.
Gut, jetzt der nächste Begriff, bitte.
Kuchen, Gabeln und Dessertlöffel.
Mhm.
Ja, beides wichtig, würde ich aber nie am Tisch entdecken. Das habe ich von meinem lieben Freund und der auch ein großartiger Kochbuchautor ist, der Christian Seiler, gelernt. Der Besteckterror am Tisch, der geht mir wahnsinnig auf die Nerven.
Du meinst, da liegt diese Choreo,
alles,
die da schon liegt.
Alles rundherum. Das muss man ganz anders, unaufgeregter machen und nicht so schön eingedeckt und so.
Ach, also du wärst zum Beispiel auch dafür, sagen wir mal, wenn man zu acht ist oder so, dass das durchaus auch in so einem schweren Becher in der Mitte stehen kann und man nimmt sich das so raus?
Auch, man kann es aber auch auf einer Stoffmunservette in der Mitte am Tisch hinlegen. Oder an einem größeren Teller. Also es sollte dann schon so sein, dass nicht alle die gleiche Gabel dann wieder anfassen, wenn wir es aus einem Krug heraus sind. Oder man deckt es dann ganz einfach nach. Ganz einfach. Das ist, wir machen da wirklich einen zu großen Terror draus.
Gut.
Das ist wie Lotto-Jackpot. Zusatzpräparate.
Ich merke, dass du lieber irgendwas anderes gehabt hättest, sowas wie, welchen Begriff hättest du gern gezogen?
Soziale Küche.
Das ist zu inhaltsschwanger.
Nein, das Kochen, die Küche ist das sozialste Kunstprojekt, das man jemals erschaffen kann.
Wieso denn Kunst?
Kunst und Kultur, das ist die Urform von Kultur, von einer Auseinandersetzung, von positiver und negativer. Der Sensorik des Hirns, der Augen und der Kommunikation der Seele. Und Kunst kann es natürlich auch sein beim Kochen. Ich bin hier schon so einer, ich liebe Risotto rühren oder ich liebe zu kochen für andere Menschen bei Freunden. Und ich liebe während dem Kochen mit ihnen zu diskutieren. Und das meine ich mit dem Sozialen, mit der sozialen Küche, mit der sozialen Küche der Kommunikation. Ich hasse es, wenn ich irgendwo hinkomme und man hat so Küchen, wo man irgendwo versteckt wird. In der alten Architektur hat man das so gesehen. In der modernen, jetzigen Innenarchitektur sieht man auch die Küche und den Essensraum als kommunizierendes Gefäß.
Wer es sich aussuchen kann. Also wir reden hier von sehr elitären Möglichkeiten, sich das selbst aussuchen zu können oder selbst eine Wand wegnehmen zu können oder so. Die meisten Menschen...
Das stimmt wiederum. Ne, da hast du völlig recht.
Deswegen, und aber interessanterweise trifft es trotzdem zu. Und das ist ein schönes, das ist eine schöne Gewissheit, die ich hier durch diese zahlreichen Gespräche bekam oder immer noch bekomme, dass es noch so kleine Küchen sind oder waren, die das Zentrum des Zuhause-Seins oder die Erinnerung an Heimat oder Heimatgefühl oder nach Hause kommen auslösen. Da ist es nämlich, natürlich ist es schöner, man steht da wie in so einem Werbeclip an so einer Kochinsel und im Hintergrund spielen die Kinder und vorne diskutiert man über Bäume. Aber es kann auch wirklich eine abgeranzte kleine Küche sein, wo man sich drängt, wo ja zum Schluss, auch wenn man Partys macht beispielsweise, es sind die kleinen Räume, in denen sich alle treffen und eng stehen und es muss gar nicht bequem sein. Und das ist auch dieses Instinktive vielleicht, das uns immer wieder da zusammentreibt, ne? Dieses kleine Lagerfeuer.
Lagerfeuer, Grill, die nächste Geschichte. Erstaunlicherweise, das muss man sich ja mal von der Ferne anschauen, wenn Menschen grillen und wenn Männer grillen. Die haben den größten Spaß und unterhalten sich beim Grillen. Also so, wie es vor Tausenden von Jahren nach dem rohen Fleisch auf einmal das Garen gab am offenen Feuer. Hier wird diskutiert, am Grillen, genauso in der Küche und so. Das meine ich, aber Zusatzpräparate habe ich ja gezogen. helfen manchmal.
Nimmst du was? Also nimmst du Vitamin C oder Vitamin D?
Ich habe jetzt eher gedacht an Suppenpulver, das heißt bei uns Maria Hilf, also Glutamate oder so. Es wäre gelogen zu sagen, dass ich das nicht in der Küche hätte, aber ich verwende es nicht täglich. Das ist sozusagen mein Erste-Hilfe-Koffer, wenn irgendwas, jetzt bin ich mittlerweile so weit, dass ich das schon bei 99 Fällen nie verwende. Du seufst.
Ja, weil es gibt noch einiges zu sagen und zu fragen und die Zeit ist sehr begrenzt. Deswegen gucke ich mal ganz kurz über meine spärlichen Notizen, damit ich mich nicht gleich noch ärgere, dich zum Beispiel nicht zu deiner Passion der Zitrone befragt zu haben. Denn so wie einige Leute sagen, überall muss mehr Salz rein, sagst du, überall muss mehr, na nicht überall, aber seid mutiger mit Zitrone oder sowas.
Mit Säure. Und meine Säure ist die Zitrone.
Meine Säure ist die Zitrone. Der neue Podcast von...
Schön.
Ja, die Zitrone. Also die Bio-Zitrone, bei der du dann auch gleich noch die Schale mit reinreiben kannst. Sag mal, was machst du? Bring uns mal auf irgendeine Idee, die wir selbst noch nicht hatten.
Also Zitronen sind sehr vielfältig. Es gibt die Salzzitronen, es gibt die eingelegte Zitronenschale, die kantierte Zitrone. Und es gibt den Saft. Und
die Salzzitrone, sag mal.
Die Salzzitrone kommt aus dem Süden, ist de facto eine Fermentation, ein langes Haltbarmachen. Auch mit dieser Flüssigkeit, mit diesen wenigen Tropfen. Also man gibt in ein großes Marmeladenglas Zitronen, die man zickzack einschneidet, aber nicht ganz auseinanderschneidet, hinein, füllt es mit Salz an, mit grobem Meersalz und lässt es einmal, muss man wirklich fest hineinpressen, ganz viel hineingeben, einen Deckel drauf, luftdicht verschließen.
Wie viele Zitronen in so einen, sagen wir mal?
In ein Liter Gefäß brauchst du einen 750 Gramm Salz und 10 Zitronen.
Ordentlich drücken muss man da.
Mhm. Und das presst du fest und dann...
Zuschrauben und dann lässt man das wie lange stehen?
Circa 2-3 Wochen. Und dann dreht man es einmal um und lässt es noch einmal 2-3 Wochen stehen. Und dann bildet sich eine Flüssigkeit. Und die darf nie so wenig werden, damit die Zitronen nicht mehr am Kopf sozusagen... Die müssen in der Flüssigkeit drinnen schwimmen. Und löffelweise gibt man dieses Zitronensalz in Fleischgerichte wie beim Rindfleisch. Mm. Und aus der Schale der Zitrone, die schneidet man klein und mischt man zum Beispiel unter eine Pasta. Zum Beispiel das eine. Dann die Schale, die man kandiert und den Saft, wenn du in eine Kartoffelsuppe, wenn die so pumpig ist, also so, dass es dir den ganzen Mund ausfüllt und da ist kein Sexappeal drinnen. dann gibst du einen Spritzer Zitrone dazu und das reißt nicht nur deinen Gaumen auf, sondern auch dein Hirn.
Ja. Ja, toll. Gut, gut, okay. Ja,
du wirst dann mit mich denken, wenn du einen Spritzer Zitrone irgendwo reingibst.
Ich verwende
zum Beispiel, das habe ich in Italien gelernt, ich presse eine ganze Zitrone zum Beispiel über ein Entrecote drüber, nach dem Grillen, nach dem Braten, über Kalb und Rindfleisch, nicht über Lammfleisch. Da ist der Saft von Zitrone ganz, ganz wichtig. Bei allem rosa gebratenen, und das ist auch noch zu erwähnen, sollte man eine Zitrone verwenden. Die Zitrone macht eines, die lässt sozusagen die Blutflüssigkeit noch ausrinnen und die Blutflüssigkeit wird dann gebunden mit einem kleinen Stück Butter und das ist dann die Soße.
Guck dir das an. Ich brate zu selten Fleisch zu, um jetzt noch eine super tolle Nachfrage zu haben. Aber ich gehe auch sehr großzügig mit Zitrone um. Das wissen Sie alle, aber die eine Person, die es jetzt noch nicht wusste, Ihre ausgewrungenen und leer gepressten Zitronen können Sie gut in Ihre Geschirrspülmaschine packen. Ja, in wärmeren Monaten müssen Sie ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu lange da liegt, aber die sorgt dann auch dafür, dass es weniger Kalkflecken gibt auf dem Geschirr und auf den Gläsern und so weiter. Also die kann man dann anschließend wegwerfen, aber einmal durch die Geschirrspülmaschine laufen lassen. Ich mag auch zum Beispiel Heidelbeeren oder auch überhaupt über anderes Obst noch Zitrone zu geben, finde ich super. Das ist wie so ein Flirt. Da kann man richtig zugucken, wie sich zwei gefallen wollen gegenseitig. So richtig gut miteinander.
Ja, und einen Spritzer Honig dazu.
Auch
Zitrone
noch.
Und Honig zu den Erdbeeren oder Himbeeren dazu. Es ist ganz großartig.
Der Honig, finde ich, hat schon noch so eine, der dominiert ja schon mit so einem eigenen Aroma. Das weiß ich jetzt gar nicht. Außerdem kann man dann die Sachen nicht mehr so gut mit der Hand essen, was ich gerne mache. Isst du gerne mit der Hand?
Natürlich, das ist was Haptisches.
Gut, wir sind fast jetzt am Ende. Ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen. Also, du bist zu erleben, anders kann man es gar nicht sagen. Es kommt mir sowieso noch entweder oder. Also, du bist noch nicht ganz raus. Du kannst dir jetzt schon mal überlegen, welches das überflüssigste Küchenanschaffung der Welt ist, die du vielleicht auch selbst schon gekauft hast oder die dir geschenkt wurde, die du nie benutzt hast. Ich möchte an dieser Stelle aber schon mal darauf verweisen, Sie können sich Sepp live und in Aktion in schnellen Videos angucken bei Instagram und auch bei YouTube. Und es gibt das Kochbuch Sepp, was machst du? So, du hast wirklich viele Followerinnen und Follower, du hast viele Fans und 70% Männer. Das ist ja auch nochmal interessant, ne?
Das ist sehr interessant.
Ja, finde ich auch.
Also ich erzähle das wahnsinnig gerne. In der Wiener U-Bahn stand ich in der U-Bahn und eine ältere Dame kam auf mich zu und ich war so gedankenverloren und sie hat mich so wirklich aggressiv angesprochen. Sie sind der Schellhorn, so eine Wienerin. Und dann sage ich, ja, habe ich mir schon gedacht, okay, sie schimpft mich jetzt und so. Ich muss Danke sagen. Und dann sagt sie, warum sagen sie? Seitdem, dass sie das machen will, auf einmal mein Mann auch kochen. Und der ist 85.
Ja, so. Wie toll.
Nein, aber ja, es sind 70% Männer. Ich weiß nicht warum und wieso, aber vielleicht ist der Humor oder die Niederschwelligkeit, weil...
Toll. Ja, du kannst vielleicht nach und nach dazu übergehen. Ich meine, wer hat denn schon so eine Zielgruppe, wenn du jetzt nicht toxische Maskulinität verbreitest? Das ist toll. Du kannst tolle Friedensbotschaften wie trojanische Pferde in deine Bregenzer Würstchen schmuggeln, während du sie... Nee, wie heißen die Würstchen?
Berner.
Gut, Entschuldigung.
Berner
so.
Würstel.
Was ist die überflüssigste Anschaffung? Ist dir was eingefallen? Oder bist du als jemand, der so erfahren ist in puncto Küche, Kochen, Utensilien, überhaupt jemand, der... genau weiß, dass er sich diesen ganzen Kram eben nicht anschafft.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich habe lange nachgedacht und mir fällt nichts Überflüssiges ein, aber ich bin auch nicht der, der immer neue Dinge probiert. Mhm. Ich bin eher so ein traditioneller Typ. Mhm. Das Überflüssigste, jetzt fällt es mir ein, ist so ein Sous-Vide-Garer, den ich immer ausprobiert habe. Also das heißt, man vakuumiert ein Steak, gibt es ins heiße Wasser und das ist der Heizstab, der das Wasser bewegt für 10-12 Stunden oder so. Das ist einmal probiert, war sauteuer, nie mehr wieder verwendet.
Bei Insta grassieren solche Videos, dass Leute ihr Steak in Plastiktüten einschweißen und dann in der Geschirrspülmaschine garen, nur Boah. Um das auch mal zu sagen.
Schaust du dir das an, oder was?
Ich schaue mir alles an. So. Entweder oder. Basilikum?
Liebe ich.
Knoblauch?
Liebe.
Fenchel?
Ja, roh.
Kümmel?
Gehört zum Schweinsbraten.
Pilze?
Steinpilze und Eier schon mal.
Kapern?
Ja.
Innereien?
Unbedingt, ich bin ein Innereien-Junkie.
Koriander?
Ja, sehr viel.
Oliven?
Unbedingt mit Kern für den Martini.
Rote Beete?
Rote Rüben, lauwarm.
Gorgonzola? Oh,
nicht unbedingt, nein.
Rosenkohl?
Rosenkohl ist jetzt Blumenkohl, oder?
Nein, Blumenkohl ist Kaffiol.
Ja, aber
was nein, ist Rosenkohl sind diese kleinen
Rosenkohl. Ah, nee, Kohlsprossen heißen die bei uns.
Kohlsprossen. Ja, die heißen Brussels Sprout, ich glaube ja. In Englisch, ne? Ja. Amerikanisch.
Ja. Mhm. Ja, super im Herbst.
Und dann auch nicht in Wasser, sondern, oder auch nicht blanchieren oder sonst irgendwas.
Gebraten sondern, mit Parmesan.
Sehr gut. Oh, ja. Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Mango oder Grapefruit?
Grapefruit, rosa.
Eierköpfer oder Eierpula? Von einem Frühstücksei.
Zwei Eier im Glas, sagt der Wiener oder der Österreicher. Die sind gepoolt.
Eher Spiegelei oder eher Rührei? Zwei Eier im Glas, habe ich doch schon gesagt.
Oder? Na, erst.
Na, erst. Gut. Indisches Essen oder italienisches Essen?
Italienisches.
Na, das ging aber schnell. Helle oder dunkle Schokolade?
Dunkle.
Wiener Schnitzel oder Labskaus? Ich rate mal.
Muss ich jetzt nicht mehr beantworten, oder?
Gin oder Wodka?
Gin.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Kartoffeln oder Pommes?
Kartoffeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Auf der perfekten Pizza liegt?
Viel Tomate, viel Mozzarella und etwas Salami und ganz viel, jetzt wirst du mich schlagen, Sardellen.
Die Sardelle erlebt hier gerade ein Revival, hat eine wahnsinnige Lobby und komischerweise spreizen sich die Menschen aber kurz bevor sie es sagen, als wäre die Sardelle der neue Delfin. Ich weiß nicht, gibt es auch da eine Überfischung und ich habe es nicht mitbekommen?
Nein, es ist nur die Kombination Salami und Sardelle. Ich liebe Sardellen. Das war sozusagen früher, ganz früher kann ich mich erinnern, in den 70er Jahren, das Lachsbrot für die armen Menschen. Also für die Armen, oder die sich nicht so leisten könnten, nämlich ein Toastbrot mit der Sardelle drauf. Und das ist so großartig. Das ist so, also Butter und die Sardelle.
Und sie braucht ja, man braucht sie ja auch noch für so das eine oder andere Dressing. Ich denke da nochmal an den Caesar Salad beispielsweise. Einfach gut. Ich danke dir sehr. Es war erfrischend, erheiternd, inspirierend. Wie gehen wir jetzt raus mit einer Art virtuellem Nachtisch? Was möchtest du haben? Eine Käseplatte? Möchtest du mit ein bisschen hungrigem Gefühl rausgehen oder ein Tiramisu?
Und zum Schluss? Das Dessert.
Ich bin jetzt so geflasht von Beeren nur mit Zitrone, ohne Honig.
Oder eigentlich nur Zitrone ohne Beeren.
Nein, Beeren nur Zitrone.
Herzlichen Dank.
Ich danke.
Und Servus.
Pfiatti.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.